Tagen nochmal hier sein darf bei euch in Derschen. Ich habe mich vorher schon auf diese Zeit gefreut und ich denke, dass wir auch eine gute Gemeinschaft miteinander haben werden. Ich dachte ebenso hier bei dem Lied, das ist ja doch schon ein ganz netter Anspruch, der da drin zum Ausdruck kam, und ich dachte, was mögen jetzt vielleicht die Fremden hier unter uns gedacht haben. Wenn einsam du bist, dann sagst du vielleicht, ich bin ja gar nicht einsam. Oder wenn Sünde dich drückt, tut mir leid, Sünde drückt mich nicht, ich bin mir keiner Schuld bewusst, was soll das Ganze? Ja, mit den Sorgen ist das dann vielleicht schon mal ein bisschen anders, nicht? Die haben wir schon mal, aber die haben wir bisher immer gut gemeistert. Aber es ist schon eine Frage in diesen Tagen, warum so viele Menschen zum Psychiater gehen müssen. Warum es so viele Menschen gibt, die depressiv sind. Warum es so viele Menschen gibt, die Angst haben. Angst vor der Zukunft, Angst vielleicht vor einem dritten Weltkrieg oder was weiß ich, was für das Auslösemoment ist. Und wo kommt dann dieser Absolutheitsanspruch her? Jesus allein, wie hier unsere Freunde und Geschwister das so gesungen haben. Wo nimmt die Bibel das Recht her? Oh, ich kenne diese Fragen und ich werde im täglichen Leben da immer wieder mit konfrontiert. Ich denke, dass wir da auch heute Abend einmal drüber nachdenken wollen, wenn wir darüber das Thema Selbstverwirklichung und eines fehlt dir. Vielleicht wirst du jetzt sagen, mir fehlt gar nichts. Aber vielleicht wird dir heute Abend mal etwas deutlich, dass es doch etwas geben könnte in deinem Leben, das dir fehlt. Und ich möchte dazu eine Begebenheit lesen aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 17. Da war ein ganz reicher junger Mann. Und der lief herzu und fiel vor Jesus auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Die Gebote weißt du. Erstens, du sollst nicht töten. Zweitens, du sollst nicht ehebrechen. Drittens, du sollst nicht stehlen. Viertens, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Fünftens, du sollst nichts vorenthalten. Sechstens, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte: Lehrer, dies habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Hier sind bestimmt einige Worte drin, die jedem von uns geläufig sind. Und sei es der letzte Satz, den hören wir auch im täglichen Leben. Letzte werden Erste sein und Erste werden Letzte sein. Aber wenn wir einmal darüber nachdenken wollen, was fehlt mir in meinem Leben? Oder Selbstverwirklichung? Was tust du in deinem Leben? Wenn wir uns das hier einmal vorstellen, die Fragestellung dieses Mannes. Erstmal habe ich mir die Frage gestellt, was mag diesen Mann bewegt haben, vor Jesus hinzulaufen und vor ihm, vor diesen Menschen auf die Knie zu fallen und ihn zu fragen, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Da muss ihm doch schon irgendwie klar geworden sein, wo auch immer, das sagt die Bibel nicht, dass es mehr gibt als das Leben, das er führte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich die Frage stellen, die zweite Frage, was ist Leben? Und ich bin sicher, diese Frage hat sich jeder von uns schon einmal gestellt. In einer stillen Stunde oder vielleicht auch da, wo er mal einsam war. Was ist Leben? Ich denke, jeder Mensch fragt, auch besonders in diesen Tagen, nach dem Sinn des Lebens. Aber der Sinn des Lebens kann ja nur der Inhalt irgendwie des Lebens sein. Aber was ist Leben? Da gibt es viele Erklärungen. Man kann das medizinisch erklären. Man kann auch zum Psychiater gehen. Und das tun viele Menschen, weil sie nicht mehr wissen, was Leben ist. Weil sie vielleicht aus irgendeinem Grunde körperlich, gesundheitlich, seelisch, psychisch ans Ende gekommen sind. Weil alles in ihrem Leben sinnlos geworden ist. Ich habe mir die Frage gestellt, was mag diesen jungen Mann bewegt haben hier? Im Matthäusevangelium wird er als ein Jüngling geschildert. Was mag diesen jungen Mann bewegt haben, diese Frage zu stellen? Ist es nicht so, dass es eigentlich eine ganz menschliche Sache ist? Was muss ich tun? Wir sind bereit, mit jugendlichem Elan Bäume auszureißen, um das Optimale rauszuholen für unser Leben. Wir tun alles. Wir machen Anstrengungen, vielleicht auf dem beruflichen Sektor. Bei mir war das in ganz jungen Jahren so, dass ich das auf dem sportlichen Sektor getan habe. Ich wollte Weltmeister werden. Ich wollte wirklich etwas leisten. Ich wollte einmal Fußballer des Jahres werden oder sowas. Da waren Ziele, die da waren. Was muss ich tun, damit mein Leben lebenswert ist? Was ist Leben? Nun, wenn wir das Wort Leben einmal näher definieren oder ausdrücken wollen, dann kommen wir unweigerlich dahin, dass Leben mit dem Wort Seele verbunden ist. Ohne Seele gibt es kein Leben. Und ich möchte da gleich die nächste Frage stellen. Vielleicht kommen heute Abend viele Fragen, aber es ist notwendig, das einfach mal aufzuzeigen. Was ist Seele? Kein Mensch ist von Natur aus in der Lage, das Wort Seele zu erklären. Wir lesen davon, dass so und so viele Seelen im Flugzeug waren, das abgestürzt war. Und wir meinen den ganzen Menschen damit. Leib, Seele und Geist. Heute ist Allerheiligen, der katholische Feiertag, morgen ist aller Seelen. Was meint man damit? Was ist Seele? Nun, ich denke, das Wort Seele heißt im Griechischen Psyche und das Wort Psyche enthält weitere Worte, Psychologe, Psychiatrie, da kommt alles dieses, was mit Leben und Seele zusammenhängt, kommt da zum Tragen. Um auf den Ursprung zurückzukommen, was Leben und was Seele ist, muss ich ja zu dem hingehen, der das Ganze geschaffen hat. Wenn ich in die Evolution gehe, da werde ich keine Erklärung finden, also keine wissenschaftliche Entwicklung der Seele. Das ist ein Unding. Wenn ich das entwickeln wollte, das macht keinen Sinn von der reinen Logik her. Also muss doch irgendeiner das Leben geschaffen haben, die Seele geschaffen haben und der muss die Ahnung haben, was die Seele ist. Ich habe mit vielen Menschen zu tun gehabt, die in ihrer Seelennot aus Krankheitssymptomen heraus in der Psychiatrie gelandet sind. Ja, die in die Psychologie, in die Parapsychologie geflüchtet sind. Das sind alles Fremdworte, mit denen wir heute konfrontiert werden. Jeder Arzt, jeder Mediziner ist in der Lage, neurologisch, also vom Nervensystem her, das nachzuvollziehen, wenn ein Mensch seelisch krank ist. Man kann, ich möchte es einmal so sagen, konstruktiv vielleicht den Menschen behandeln. Aber wenn es an die Seele geht des Menschen, da gibt ihnen kein Psychiater Auskunft, was Seele ist. Da wird Forschung betrieben, da wird nach der Ursache einer Krankheit gesucht. Und man sucht dann zum Beispiel, wenn ein junger Mensch krank ist, sucht man den Fehler bei den Eltern. Irgendwann im Leben hast du eine Erfahrung gemacht, wo das Auslösemoment war, dass du krank wurdest. Wenn man sich mit Leuten, die auf der Psychiatrie in Krankenhäusern arbeiten, wenn man sich mit denen unterhält, wie behandelt ihr denn diese Leute, dann müssen sie sagen, meistenteils sind unsere Ärzte, die Psychiater, sind selber Spinner. Mit denen kannst du kein vernünftiges Wort mehr reden. Und wir müssen uns fragen, warum ist das? Weil wir Menschen einen Denkfehler machen. Wenn ich mich mit dem Leben oder mit der Seele beschäftige, dann kann ich nur dahin gehen, nur da zu einer Lösung kommen, indem ich zu dem Konstrukteur des Lebens gehe, nämlich zu dem, der auch der Ursprung des Lebens ist. Und ich sage jetzt einmal in aller Ehrfurcht vor der Bibel und vor Gott, es gibt nur einen einzigen Psychiater auf dieser Welt und der ist Gott. Ich werde immer sehr hellhörig, wenn von gläubigen Psychiatern gesprochen wird. Ich bin sicher, dass es gläubige Menschen gibt, die der Seele anderer Menschen helfen können. Aber Psychiater sind sie deshalb nicht. Weil kein Mensch in der Lage ist, ich betone, kein Mensch in der Lage ist, die Seele zu erklären. Nun, die Bibel schildert zunächst einmal, als Gott den Menschen schuf, und wir unterhielten uns in diesem Sommer ja sehr ausführlich darüber, dass Gott diese Materie nahm und dem Menschen durch die Nase seinen lebendigen Odem einblies, und wir lesen da zum ersten Mal, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Es ist ein Geheimnis der Bibel, wenn wir einen Begriff finden in der Bibel, den wir erklärt haben wollen, dass wir immer an die Stelle gehen, wo zum ersten Mal dieser Begriff auftaucht. Und wir finden das zum ersten Mal im ersten Buch Mose Kapitel 2. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Die Zeugen Jehovas benutzen zum Beispiel dieses Wort dann ganz klar, dass die Seele stirbt. In dem Augenblick, wo der Mensch stirbt, gibt es die Seele nicht mehr. Weil man die Seele mit dem Leib verbindet. Und ich kann auch die Geistseele, die Gott dem Menschen eingeblasen hat, kann ich nicht von dem Leib trennen. Sie gehören zusammen. Es gibt diese menschliche Dreieinigkeit, Leib, Seele und Geist. Das war der Konstruktionszweck, dass Gott den Menschen so geschaffen hat. Gott will den Menschen in seiner Dreieinigkeit. Mein Körper, mein Leib ist das Ausdrucksorgan, meine Gestik, meiner Seele. Ich kann die Seele nicht trennen. Aber der Herr Jesus sagt zum Beispiel im Matthäus-Evangelium ganz deutlich, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die zwar in der Lage sind, euren Leib zu töten, aber eurer Seele nichts anhaben können, sie nicht zu töten vermögen. Also kann mit dem Töten des Leibes nicht auch die Seele tot sein. Sondern fürchtet vielmehr den, der sowohl Leib als auch Seele in das Feuer der Hölle zu werfen vermag. Seele ist etwas, was von Gott kommt und ich sagte unweigerlich mit Leben verbunden. Und was ist Leben? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du unbewusst atmest, vielleicht 40 Mal in der Stunde oder 50 Mal? Dass dein Puls mit 60, 70 oder 80 schlägt, je nach Aufregung oder Regung in deinem Leben? Du nimmst das gar nicht bewusst wahr, du holst Atem und stößt ihn wieder aus und es ist eine ganz natürliche Sache, es ist so, das ist Leben. Was ist das? Der Wesenszug der Seele ist zunächst einmal göttlich, weil er von Gott kommt. Und aus diesem Grunde kann ich auch nur eine Erklärung des Lebens und der Seele finden bei Gott. Es gibt keine Alternative. Und wenn du jetzt fragst, was ist dein Leben, werde einmal ganz persönlich, so magst du darüber nachdenken, was der Sinn deines Lebens ist, der Inhalt deines Lebens. Viel Geld verdienen, oder ein ruhiges Leben führen, Familie haben, Kinder haben oder allein sein. Aber ist das wirklich alles? Und irgendwann kommst du als Mensch zu der Tatsache, zu der Erkenntnis, das Leben ist gar nicht lebenswert. Irgendwann werde ich dessen alles überdrüssig. Und ich habe mir die Frage gestellt, war das hier bei dem jungen Mann vielleicht auch so der Fall? Dass er hier plötzlich die Frage stellt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Ist Leben mehr? Gibt es vielleicht mehr, und ich möchte dir die Frage heute Abend auch stellen, gibt es vielleicht mehr, als 50 Jahre im Beruf zu arbeiten? 12, 14 Stunden Geld zu raffen, Entschuldigung, wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft. Oder gibt es vielleicht mehr im Leben, als dreimal im Jahr in Urlaub zu fahren? Gibt es mehr als die Befriedigung, die einen doch nicht richtig befriedigt? Und dass heute die Mediziner immer wieder darauf hinarbeiten, dass wir Menschen uns mehr selbst verwirklichen. Du musst dich selber finden. Du musst deine Persönlichkeit mehr finden. Du musst wissen, wer du bist. Du fängst an, dich selbst zu erforschen. Es ist interessant, wie der Herr Jesus hier auf die Frage reagiert. Der junge Mann redet den Herrn an, guter Lehrer. Und die Gegenfrage des Herrn Jesus lautet, was heißest du mich gut? Wenn es einen Menschen auf dieser Welt, wenn es jemals einen Menschen auf dieser Welt gegeben hat, der sich mit guter Lehrer hätte anreden lassen dürfen, dann war das Jesus Christus. Denn er war der vollkommene Mensch, der auf dieser Erde in Niedrigkeit gelebt hat, ohne Sünde, der nie, aber auch nie in seinem Leben mal einen Fehltritt getan hat, geschweige denn gesündigt hat. Und was tut dieser Jesus? Er sagt, was heißest du mich gut? Einer ist nur gut und das ist Gott. Das steht im krassen Gegensatz zu dem Menschen. Jeder würde sich geschmeichelt fühlen, wenn er mit guter Lehrer oder guter Meister, guter Herr angeredet wird. Das geht runter wie Öl. Und hier war einer, der diesen Titel hätte für sich in Anspruch nehmen können und hat es nicht getan, sondern er hat gesagt, nur einer ist wirklich gut und das ist Gott. Er hat von sich selbst weggewiesen auf den einzigen, der wirklich der Vollkommene ist, Gott. Obwohl er selbst, dieser Jesus Christus, vollkommen war. Und was tun wir Menschen? Wir glauben an das Gute im Menschen. Wir gehen in unserer Theorie so weit, dass wir sagen, alles ist Gott, was im Menschen ist. Ich glaube an das Göttliche im Menschen. Der Mensch selber ist Gott. Das wird öffentlich gelehrt. Die Erkenntnis des Menschen ist das einzig Wahre. Aber weil der junge Mann die Frage stellt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe, antwortet ihm auch Jesus Christus darauf, halte die Gebote. Gut, vielleicht bist du auch so einer, der sagt, ich will ja was tun, ich will ja wirklich ja, mich einsetzen dafür, dass alles in Ordnung kommt. Und ich möchte ein gutes Leben führen, was muss ich tun? Dann halte die Gebote. Warum sagt der Herr Jesus das? Bitte, darin kannst du dich selbst verwirklichen. Versuch doch einmal, die Gebote zu halten, die Gott dem Menschen gegeben hat. Daran kannst du beweisen, wie gut du bist. Der Herr nennt ihm hier 6 Gebote von den 10. Und der junge Mann sagt, diese habe ich alle gehalten von meiner Kindheit, von meiner frühesten Jugend an. War das Selbstüberschätzung? Ich denke, wenn uns das jemand so sagen würde, wir würden vielleicht ausrasten. Wir würden sagen, hör mal, du tickst nicht mehr richtig. Denk doch nur mal dran, wie oft du versagt hast in deinem Leben. Nichts dergleichen hier bei unserem Herrn. Der Herr Jesus blickte ihn an. Und die Bibel sagt, und liebte ihn, oder die revidierte Elberfelder sagt, und gewann ihn lieb. Was mag wohl das Auslösemoment bei unserem Herrn Jesus gewesen sein? Zu dieser Reaktion. Er sah die Ehrlichkeit, das ehrliche Bemühen bei diesem Reichen. Er wollte tatsächlich moralisch einwandfrei leben. Er sieht das auch heute Abend bei dir. Auch du willst das, ich bin sicher. Du möchtest keine Schande machen. Du möchtest alles tun, um das Optimale rauszuholen. Aber das Optimale ist nicht der Lebensinhalt dieses Lebens allein. Wenn ich eben die Frage nach dem Leben stellte, was ist Leben, so bedeutet das, Leben ist nur möglich, wenn ich mit der Wurzel des Lebens, mit dem Ursprung des Lebens verbunden bin, mit Gott. Und Leben ist nicht eine Zeit der Einsamkeit. Leben ist nicht ein Dahinvegetieren in einer Begrenztheit, sondern Leben ist ganz schlicht und einfach Gemeinschaft mit Gott, dem Ursprung des Lebens zu haben. Vielleicht hast du noch nie Sehnsucht danach gehabt. Vielleicht hast du nur in deinem Unterbewusstsein oder in deinem Unbewusstsein oder auch in deinem Bewusstsein empfunden, das Leben, das ich habe, befriedigt mich nicht. Vielleicht hast du immer einen subjektiven Eindruck gehabt, ich muss da eigentlich mehr geben. Ich bin im Innersten meines Herzens nicht zufrieden. Vielleicht hast du viel erreicht in deinem Leben und bist trotzdem nicht glücklich. Ich denke, das war ein Punkt hier bei dem jungen Mann. Er hatte viel erreicht. Oder vielleicht hat er auch viel geerbt, vielleicht hat er reiche Eltern gehabt. Sagte mir mal einer, wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann will ich Sohn von einem Millionär werden. Aber hier, der Herr Jesus sagt ihm, eines fehlt dir. Deine ganze Moral, dein ganzes Tun, dein ganzes Verhalten. Selbst wenn du alle Gebote gehalten hast, wenn du ein astreines Leben gelebt hast, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Wenn ich das jetzt einfach auslege, dann heißt das, also alle, die reich sind, kommen nicht in den Himmel und die Armen sind da besser dran. So habe ich schon oft die Interpretation gehört von Menschen, die das einfach mal so gelesen haben. Aber ich denke, das steht hier nicht. Der Herr Jesus sagt, du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Es ist nicht eine Frage des Reichtums, ob ich in den Himmel komme, sondern es ist eine Frage meiner Bindung. Habe ich die Welt oder hat die Welt mich? Habe ich den Beruf oder hat der Beruf mich? Habe ich das Geld oder hat das Geld mich? Habe ich das Fernsehen oder hat das Fernsehen mich? So kann ich das auf jeden Begriff, auf jedes Ding in dieser Welt übertragen. Der junge Mann ging entsetzt über das Wort traurig hinweg, denn er hatte viele Güter, er hatte viele Bindungen. Als junger Mensch habe ich so meine Wunschträume gehabt, von Sportautos geträumt, Fußball. Leichtathlet. Ich sah mich in Stadien. Solch hätte ich vielleicht dazu gehabt. Ich wollte geehrt werden. Vielleicht meine Goldmedaille gewinnen. Je älter ich wurde, desto unrealistischer wurde das irgendwie für mich. Gestern wurde Fritz Walter 70 Jahre alt. Wer weiß denn von den jüngeren Leuten noch, wer Fritz Walter ist? Dass der 54 Mal Weltmeister wurde mit der Fußballmannschaft. Ich habe das als 13-Jähriger miterlebt, ich kann mich noch daran erinnern, aber wer spricht denn heute noch davon? Wer spricht denn noch davon von der Weltmeisterschaft 1974 im Fußball? Das ist doch nicht mehr wahr. Es geht doch nur noch um das, was morgen sein wird. Ob Deutschland gegen Luxemburg gewonnen hat, gestern Abend. Das ist aktuell, das andere ist out, ist nicht mehr da. So vergänglich ist das. So vergänglich ist auch dein Beruf. Ein Arbeitskollege von mir, er schied jetzt am 30.08. aus dem Beruf aus. Und sein Leben ist inhaltsleer. Ich komme mir vor wie ein 5-jähriger Schuljunge, der wieder in den Kindergarten gehen muss, sagt er. Ich werde nicht mehr gebraucht. Ist das Leben? Er war auch gebunden, eingebunden. Der Beruf hat ihm Freude gemacht. Er ist darin aufgegangen. Aber ist das Leben? Und ich möchte dir heute Abend sagen, eines fehlt dir. Es genügt nicht, dass du lebst. Es genügt nicht, dass du auf dieser Erde existierst und dass du viele Dinge haben kannst, dir leisten kannst, dass du auch schöne Tage erlebst. Sondern Gott sagt dir heute Abend, eines fehlt dir, das ewige Leben. Und um das zu bekommen, ist es notwendig, dass du dich loslöst von deinen Bindungen. Was ist deine Bindung in deinem Leben? Was ist das Wertvollste in deinem Leben? Zählt nur das, was für dich persönlich wertvoll ist, was du, wo du deinen Maßstab anlegst? Oder bist du vielleicht heute Abend auch einmal bereit, darüber nachzudenken, dass Gott einen anderen Maßstab hat? Gott wäre ein primitiver Gott, wenn er dich geschaffen hätte, dass du 60 oder 70 oder vielleicht auch 80 Jahre auf dieser Erde leben darfst. Dieser Satz, er lässt mich nie los in 1. Mose 2, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Warum hat Gott das denn so werden lassen? Weil Gott dem Menschen teilhaben lassen wollte an der Ewigkeit. Prediger 3, Vers 11 sagt uns, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Der Mensch hat sich dagegen entschieden, gegen das ewige Leben durch seine Sünde. Er wurde ungehorsam. Und das ist unsere makabre Situation heute in dieser Welt, dass jeder Mensch dadurch ein Todeskandidat ist. Durch den Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Aber hebt das die Liebe Gottes, den Plan Gottes auf? Er sagt dir heute Abend, eines fehlt dir, das ewige Leben. Was musst du tun? Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Lass ab vom Irdischen. Lass ab von den Dingen, die für dich Lebensinhalt sind allein. Stell es zur Verfügung. Es hat keinen Wert für die Ewigkeit. Und komm und folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Keinen Schatz auf irgendeiner Schatzinsel. Keinen Schatz in irgendeinem Piratenversteck. Sondern im Himmel. Gottes Garantie. Da kommt kein anderer dran, außer Gott. Und dieser Schatz heißt ewiges Leben. Und dann sagt der Herr Jesus ein Wort, das uns auch so geläufig ist. Wie schwerlich wird ein Reicher in das Reich, in den Himmel hineinkommen. Leichter ist es, dass ein Kamel durch das Öhr einer Nadel gehen kann, als dass ein Reicher in das Reich der Himmel, als dass einer, der gebunden ist, in den Himmel kommt. Und dann fragen die Jünger ihn, ja, wenn das so ist,
Wer kann denn dann errettet werden? Wer kann denn dann in den Himmel kommen? Und jetzt kommt eine wunderbare Aussage unseres Herrn, wo er sagt, bei Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wissen Sie, wenn wir in diesen Tagen hier noch einmal zusammen sein dürfen, wie Horst das eben sagte, um die Botschaft zu hören, so kann ich das nur weitergeben, was in der Bibel steht. Ich kann Sie nicht überreden, ich kann Sie nicht überzeugen, ich kann nicht Ihre Meinung ändern. Bei Menschen ist das unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn wir vorhin in dem Lied hörten, die Sünde plagt, die Sorgen, sie sagen, ich weiß von keiner Sünde. Gott kann ihnen das deutlich machen, dass sie ein Sünder sind, durch sein Wort. Die Bibel sagt uns in Johannes 16, Vers 8, dass der Heilige Geist es ist, die dritte Person oder dritte Persönlichkeit Gottes, die den Menschen überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, die Sünde in ihrem Leben. Lesen Sie mal nach, was in Johannes 16, Vers 8 steht. Von Sünde überführt der Heilige Geist, weil die Menschen nicht an mich, an Jesus Christus glauben. Und an Jesus Christus glauben bedeutet, diesen Opfertod, dieses Gericht von Golgatha für sich in Anspruch nehmen, dass dort ein unschuldiger, sündenreiner Mensch mit der Sünde der ganzen Welt gestorben ist und gerichtet wurde von einem heiligen Gott mit der Sünde der ganzen Welt und das in Anspruch nehmen für sich. Das bedeutet aber, die Bindungen, die persönlichen Bindungen zu lösen und sich ganz an Jesus Christus hinzugeben. Wie sagt der Herr Jesus? Bei Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, was denn? Wie sah das denn aus? Das, was Jesus Christus dem jungen Mann vorher gesagt hat. Was heißest du mich gut? Einer ist gut, Gott. Das bedeutet, dass du dich selbst an Jesus Christus zur Verfügung stellst. Verkaufe alles. Das heißt, lass alles los, was dich in deinem Leben bindet. Und folge Jesus Christus nach. Das heißt, dass du ihn, diesen Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha für die Sünde der ganzen Welt, auch für deine Sünde, die darin besteht, dass du diesen Jesus bis heute nicht als deinen Herrn akzeptierst. Dass er dort für dich gestorben ist und von einem heiligen Gott für deinen Ungehorsam, für deine Schuld gerichtet wurde. Wer zu mir kommt, sagt der Herr Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer an mich glaubt, sagt er 10 Verse weiter, Johannes 6, Vers 37, Johannes 6, Vers 47, der hat ewiges Leben. Ewiges Leben. Was ist ewiges Leben? Ich komme noch einmal auf die Frage zurück. Ewiges Leben ist mehr, als du dir vorstellen kannst. Ewiges Leben bedeutet nie mehr physischen und psychischen, also physischen, das heißt jetzt materiellen Grenzen und seelischen oder geistigen Grenzen unterworfen sein. Ewiges Leben bedeutet Grenzenlosigkeit. Ich kann es nur mit menschlichen Gedanken versuchen zu erklären, weil ewiges Leben einfach in Gott mündet und weil Gott der Ursprung des ewigen Lebens ist. Und Gott ja einfach dimensionell nicht fassbar ist. Er wurde sichtbar in seinem Sohn Jesus Christus. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ewiges Leben bedeutet zum Beispiel grenzenlose Liebesgemeinschaft zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer. Ewigkeit, kannst du dir vorstellen, was Ewigkeit ist? Ewigkeit bedeutet Grenzenlosigkeit. Wenn ich hier in Derschen morgen früh einen Spaziergang mache oder ich sage, ich möchte im Dauerlauf einen Berg hochlaufen, da werden mir sehr schnell die Grenzen aufgezeigt. Ich komme in Atemnot, ich werde müde, ich habe Schwierigkeiten, den Berg hinaufzukommen. Grenzen. Wenn ich auf den Mount Everest steigen will, dann merke ich die Grenzen, da wird der Sauerstoff dünn und ich kriege Schwierigkeiten mit dem Blutdruck. Grenzen. Oder wenn ich an den Rhein fahre und über den Rhein möchte, dann muss ich dorthin fahren, wo eine Brücke ist. Da werden mir Grenzen aufgezeigt. Das sind räumliche Grenzen. In der Ewigkeit gibt es das nicht. Nehmen Sie die zeitlichen Grenzen. Das, was ich jetzt sage, ist jetzt schon wieder Vergangenheit. Die Gegenwart dauert immer nur einen ganz winzigen Moment. Und die Zukunft ist gleich Gegenwart. Dann ist alles Vergangenheit. Alles begrenzt. In der Ewigkeit kann ich zum Beispiel nie etwas doppelt tun, weil es keine Vergangenheit gibt. Es gibt ja so viele Menschen, die sagen, ich will gar nicht in den Himmel. Da 24 Stunden am Tag da immer nur auf den Knien rumrutschen und beten müssen und Lob singen müssen und Psalmen singen, das will ich gar nicht. So habe ich als Kind auch gedacht. Aber wenn du dir einmal darüber klar wirst, dass es in der Ewigkeit keinen Doppelungseffekt gibt, dass es immer nur ein Jetzt gibt, dass du nie etwas doppelt tun kannst, dass nicht schon wieder so sagst, schon wieder Montag, ich muss schon wieder arbeiten gehen. Nein, das gibt's da nicht mehr, du tust alles zum ersten Mal. Unvorstellbar. Ewiges Leben ist nicht mehr begrenzt durch den Tod, nicht mehr durch Krankheit, durch Not. Das ist es, was Gott dir anbietet. Und ewiges Leben beginnt mit der Wiedergeburt, mit der Neugeburt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Es sei denn, dass jemand von oben her aus Gott geboren werde, eben aus dem Ursprung des Lebens. Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird. Wasser, die Bedeutung, dass du dich reinigen lassen musst. Dass du dich frei waschen musst, lassen musst von deiner Schuld und deiner Sünde. Der Geist ist der Heilige Geist. Das heißt, Wiedergeburt ist die Antwort Gottes auf deine Entscheidung, zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, ich möchte in die Lebensgemeinschaft mit dir. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Hier sagt der Herr Jesus, geh hin, lass alles los und komm und folge mir nach. Das hat nichts mit irdischen Gütern zu tun, dass der Millionär nicht in den Himmel kommt. Aber die Bindung an die Millionen, die Bindung an die Dinge dieser Welt, die Bindung an dein jetziges Leben, die hindern dich, das ewige Leben zu haben. Und damit kommst du nicht weiter. Bedingungslos Jesus Christus nachfolgen zu können. Wir kommen da in diesen Tagen noch ganz praktisch drauf zu sprechen, wie das aussehen kann, die praktische Nachfolge als Christ. Aber heute Abend geht es darum, eines fehlt dir. Lasse deine Bindungen los. Hör auf mit deiner Selbstverwirklichung, indem du dich selbst produzierst, in deinen Lebensbereich. Das ist dein Lebensstil, dass du sagst, das sehe ich anders. Es ist doch nicht interessant, wie du das siehst. Entscheidend ist doch, wie Gott das sieht. Und Gott sagt dir heute Abend, eines fehlt dir. Du kannst so gut gewesen sein in deinem Leben, wie du willst. Eines fehlt dir. Du bist gebunden an diese Welt. Du bist gebunden durch die Sünde, durch deinen vielleicht gar nicht mal bewussten Ungehorsam. Dass du Jesus Christus nicht als deinen Herrn anerkennst. Und Gott möchte dir heute Abend deutlich machen, dass du diesen Schritt tun musst.
aus dem Herrschaftsbereich deines Ichs, aus dem Herrschaftsbereich deiner Sünde, aus dem Herrschaftsbereich deiner Selbstverwirklichung herauszukommen, die Entscheidung zu treffen, in den Herrschaftsbereich Gottes zu kommen. Das heißt, Jesus Christus als deinen Herrn anzuerkennen. Und ich sage dir eins, es ist die Entscheidung wie die eines Schiedsrichters, wie das so wunderschön in eurem Wochenblatt deutlich gemacht wurde. Du musst sie treffen, entschlusskräftig. Aber die Entscheidung ist richtig. Beim Schiedsrichter kann ein verstecktes Foul oder ein getürktes Foul gewesen sein. Aber hier geht es um Leben und ewiges Leben. Und ewiges Leben heißt grenzenloses Leben, Leben im Überfluss. Und die Bibel sagt uns, dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, Römer 10, Vers 9. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen wirst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Jesus Christus als Herrn bekennen bedeutet, ihm die Ehre geben. Das, was Jesus hier tat, was heißest du mich gut? Einer ist gut, Gott. Du musst von dir wegkommen zum Herrn Jesus. Zu ihm kommen und ihm sagen, Herr, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich bisher nicht an dich geglaubt habe als den Herrn des Lebens. Als den, der mich errettet hat am Kreuz auf Golgatha. Und wenn du in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat und durch die Auferweckung, durch die Auferstehung den Tod als die Folge der Sünde besiegt hat, dann wirst du errettet werden. Was musst du tun? Wenn du die 10 Gebote hältst, wirst du merken, wo deine Grenzen sind. Da bist du mit deiner Selbstverwirklichung ehrlich vor dir selbst direkt am Ende. Das macht Jesus Christus hier deutlich, wenn er das sagt. Wie schwerlich wird einer, der Bindungen hat, der gebunden ist an sein Leben hier auf dieser Erde, in den Himmel kommen. Du kannst es nicht selber schaffen. Das macht das Wort deutlich. Sondern du musst zu Jesus Christus gehen. Weil er alles für dich getan hat. Aus Gnade werdet ihr errettet, mittels des Glaubens. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit kein Fleisch sich rühmen kann. Wir wollen jetzt miteinander stille werden zum Gebet und wollen miteinander aufstehen. Herr Jesus Christus, wir möchten dir einfach herzlich danken, dass du alles getan hast, damit die Menschen ewiges Leben haben dürfen. Wir möchten dir danken, dass du, Herr Jesus, für die Menschheit, für die verlorene Menschheit, in das furchtbare Gericht eines gerechten Gottes gegangen bist, in das Gericht über die Sünde der ganzen Welt. Und dass du bezahlt hast mit deinem Leben, mit deinem kostbaren Blut. Wir möchten dir danken, dass jeder, der das heute noch im Glauben für sich in Anspruch nimmt, errettet werden kann und ewiges Leben haben kann. Wir danken dir für die Möglichkeit auch heute Abend hier in Derschen. Wir bitten für jeden Einzelnen hier in diesem Dorfgemeinschaftshaus, der deine Botschaft gehört hat, Herr, dass er sich erkennt, wie du ihn siehst, und dass er umkehrt zu dir und dir seine Schuld und seine Sünde bekennt. Danke, Herr, dass noch Gnadenzeit ist, wo du Menschen in die Entscheidung rufst zur Umkehr zu dir. Amen.